Ja, herzlich willkommen zu Magas Braller Plaudertasche. Und die Maga, die hat heute einen ganz besonderen Gast da, einen weiblichen Gast. Und die werden ganz viel erzählen, was es alles so gibt in Dennenlohe und Umgebung. Und darauf freuen wir uns schon. Maga,
ja,
leg los.
Ja, ich bin ganz begeistert und bin ganz geehrt. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Besuch. Ich habe die Frau Baronin von Süßkind bei mir eingeladen und sie ist gekommen und das ehrt mich ungemein. Ich muss schnell ein wenig was dazu sagen. Bei mir in der Nähe, da ist das Fränkische Seenland und die Hesselberggegend und da ist ein ganz entzückendes Schloss mit einer einzigartigen Gartenanlage, Weiher und Landschaftspark, das Schloss Dennenlohe. Also das ist ein Besuch, der ist unbedingt ein Muss. Und sie werden begeistert sein, sie werden wirklich, also ja, sie werden einfach geblättet, wie toll es da ist. Und da gibt es den Herrn Baron von Süßkind und den nennt man der grüne Baron, aber seine Frau, die Frau Baronin, genannt die Fanny, die ist also Diplomkauffrau und hat Master Business Administration und ist eine Gartentherapeutin und kümmert sich seit 1999 um die Verwaltung und Marketing. Und das ist das Allerwichtigste. Und da bin ich ganz begeistert, dass sie jetzt heute bei mir ist. Herzlich willkommen noch einmal, Frau Baronin. Das gefällt mir sehr gut, dass Sie zu mir gekommen sind.
Vielen Dank, dass ich eingeladen war.
Ja. Ja, ich habe schon mal gesagt, Frau Baronin, sagt man da Frau Baronin oder Freifrau oder Freiin oder sagen Sie mir so ein wenig, bitte.
Es ist eigentlich ganz einfach. Also man hat ja früher am Hof Französisch gesprochen und genau. Daher hat dann der Freiherr oder die Freifrau den französischen Titel Baron und Baronin bekommen. Mhm. Und das heißt, man spricht in der Ansprache, kann man eben sagen, Baronin Süßkind. Mhm. Wenn man schreibt, würde man immer Freifrau von Süßkind sprechen. Das ist dann praktisch ein Namensbestandteil.
Aha.
Meine Tochter, die wäre jetzt noch Freiin von Süßkind. Also das heißt, wenn man unverheiratet ist, dann ist das wie das Fräulein als Freiin sozusagen.
Das ist interessant. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst und das finde ich ganz toll, dass Sie uns das so schön erklärt haben. Wie hat man eigentlich die Baronie verliehen gekriegt damals? Was war das? Ist der
Ja, also die Familie Süßkind, also hat ja seit 1821 jetzt Schloss Dennenlohe gekauft und sie hat das alles zu verdanken dem Gottliebfreiherr von Süßkind, der eben aufgrund seiner besonderen Verdienste vom König geadelt wurde. Das heißt, er war ein Bürgerlicher, hatte eine sehr erfolgreiche Lehre gemacht im Handelshaus in Nürnberg, gilt als der reichste Schwabe seiner Zeit, also prozentual betrachtet wäre sogar reicher als der Schraubenwirt heute.
Oh.
Er hat nämlich wirklich also so Millionen Gewinne mit Gulden gemacht pro Jahr und hat dann nur auch aus der Portokasse damals für 125.000 Gulden, was heute ungefähr 4,5 Millionen Euro wären, gekauft. Und er wurde eben aufgrund der besonderen Verdienste vom König geadelt. Es war auch so, dass er ähnlich wie die Fuggers dem König auch natürlich Geld geliehen hatte. Er hat die Hypo-Vereinsbank gegründet, er hat die Walhalla mitfinanziert. Also er hat unglaublich viele Sachen gemacht und deswegen wurde er aufgrund seiner besonderen Verdienste geadelt. Und deswegen hat man dann dieses Adelsdiplom gehabt und alle seine Nachkömmlinge dürfen dann den Namen behalten. Heute ist es ja seit 1918, gibt es ja keinen Adel mehr, es ist nur der Namensbestandteil. Das heißt, man bekommt den Namen einfach in den Pass eingetragen.
Schön. Also das war jetzt hochinteressant. Das muss man alles einmal aus nächster Information bekommen. Wie alt ist jetzt das Schloss und was kann man da sagen?
Dennenlohe ist 1734 gebaut
34,
worden. Und das besonders Tolle ist, finde ich, dass es wirklich ganz schnell gebaut wurde. Es ist von Leopold Rieti gebaut. Mhm. Das war der beauftragte Architekt. Und er gebaut hatte es für den Grafen Fries. Das war am Hof vom Markgraf an quasi Angestellter. Die Adligen mussten ja am Hof auch sein und den jeweiligen Herrschenden dann dienen. Und er hat, was ich so erstaunlich finde, im Mai angefangen mit der Grundsteinlegung. Und bereits im November des gleichen Jahres, also ein halbes Jahr drauf, stand der Dachstuhl vom Haupthaus, also vom Schloss. Wenn man schaut, wie man heute baut, dauert das ja alles viel länger.
Ja, Sie sagen.
Und dann ging Dennenlohe eigentlich durch gar nicht so viele Hände. Also der Markgraf wollte es immer gerne kaufen, hat es aber nie bekommen. Der hat nie genügend Geld gezahlt dafür. Nach den Grafen Fries, die hatten es 39 Jahre, haben es dann nach dem Eichler von Auritz hat es der Graf Fries gekauft. Der hatte es auch dann nochmal so drei Jahrzehnte und dann hat es der Graf zu Pappenheim gekauft und dann kam schon der Süßkind. Also eigentlich war es wirklich nur in vier Besitzerfamilien.
Also das ist sehr interessant, das muss ich sagen. Also ich erinnere mich ja, dass früher hat man ja hauptsächlich war fokussiert der Rhododendronpark, ne? Aber jetzt, wenn man reingeht, das ist ja erbracht, ne? Mit japanischen Ideen und so viel. Was kann man jetzt alles als Besucher in Dennenlohe erwarten bei Ihnen?
Also wir sind mittlerweile wirklich sehr, also wir haben uns ja diversifiziert, einfach weil wir auch festgestellt haben, dass der Rhododendron-Park ja auch nur so zu einer sehr kurzen Zeit blüht. Der Rhododendron-Park, der alte Teil des Parks, ist ja auch als botanischer Garten anerkannt. Da sind also auch alle Pflanzen beschriftet, ganz neu auch mit QR-Codes. Und dann kamen einfach viele Sachen dazu. Also wir haben eben die größte Efeu-Sammlung Deutschlands mit fast 500 Efeu-Sorten, die auch beschriftet sind. Wir haben eine große Tagliliensammlung bekommen mit 500 Tagliliensorten und mehrere tausend Pflanzen, die da noch sind. Und dann haben wir eben das Gelände drumherum nach und nach dazugenommen. Das war alles landwirtschaftlicher Grund. Und mein Mann, der baggert eben auch sehr gerne. Deswegen haben wir diese ganzen Höhen und Tiefen und Täler und Hügel geschaffen. Weil wenn man sich vorstellt, wie wir angefangen haben, war das alles landwirtschaftliches ja. Feld. Das war ja. Maisfeld.
Ja.
Und ich weiß noch, wir hatten da Mais, die Kinder sind da durchgelaufen. Also wenn man so heute durchgängt, geht, denkt man ja, es ist alles eine gestaltete Landschaft. Aber es ist alles eigentlich künstlich von uns angelegt worden. Aber so künstlich, dass es eigentlich natürlich aussieht.
Also auch die Idee dahinter. Es schaut jetzt, wunderbar aus. Wir haben... letztes Jahr haben wir Cousinentreffen gemacht und dann haben wir das mal bei Ihnen gemacht im Park. Also das ist schon, also ich glaube aber, da sind Sie schon auch sehr federführend dafür, ne?
Also Sie wir haben ja beide Ideen, wir haben beide verrückte Ideen jetzt,
ne?
Immer.
Das, ja. Ist ja, das ist toll. Da gab es auch Konzerte, ne? Und Theater.
Gibt's immer noch, ja. Ja, genau. Also wir haben immer noch Shakespeare einmal im Jahr. Wir haben verschiedene Konzerte, wir machen den Klangpark, das ist mit bayerischen Schulen zusammen und Musikschulen, die dann ihre Gruppen schicken, damit die bei uns auftreten können. Also es gibt immer irgendwas Neues.
Ist immer wieder irgendwas, ja. Und das ist erfrischend und es ist schön. Und das, liebe Zuhörer, genießt einmal sowas. Genießt einmal Dennenlohe. Das ist wirklich ein Kleinod.
Es gibt ganz viele Leute, die hier aus Wassertrüdingen sind, die sie überhaupt nicht kennen.
Ja,
ganz häufig kommen Leute, ne? Wenn wir die sagen, oh, ich bin das erste Mal da, sage ich, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Unterschwaningen oder Wassertrüdingen. Ja. Ich war noch nie da. Nein, noch nie.
Also mir geht es immer so, ich war dreimal im Weißen Haus in Washington, aber noch nie im Ansbacher Schloss.
Ja.
Ich denke immer, wenn ich alt bin, das bin ich jetzt schon, und Rente, da könnte ich das machen, aber jetzt bin ich in Rente und bin auch noch nicht dort gewesen. Ne? Ja, kann man denn Ihr schönes Schlössle auch von innen besichtigen oder ist das nur in Verbindung mit Übernachtung oder irgend sowas?
Also man kann jetzt drumherum laufen an den Privatgartentagen, wenn wir auch den Privatgarten aufmachen, dann kommt man schon sehr nah dran. Innen drin ist es schwierig, weil wir, weil Rieti hatte Stuck eigentlich geplant gehabt.
Ja,
und der ist aber nochmal runtergefallen, weil das Haus eine Zeit lang nicht bewohnt war. Und deswegen hat dann der nächste Besitzer Kreidemalerei gemacht. Das heißt, alle unsere Wände sind sehr stark bemalt mit einer Farbe, die sofort abgeht, wenn sie da einmal hinlangen. Also wenn sie sich an die Wand lehnen, ist die Farbe weg. Oh. Deswegen lassen wir eigentlich jetzt im Schloss selber keine Besuchergruppen durchgehen.
Also man kann,
wir haben Gästezimmer, das heißt, wenn jetzt Leute bei uns heiraten oder eine Geburtstagsfeier machen oder so, das gibt es ja öfters, und dann auch die Gästezimmer nicht nur in den Außenbereichen mieten, sondern auch die Zimmer im Haus, dann kann man natürlich jetzt im Esssaal mal frühstücken, aber wir machen es eigentlich nicht mehr so jetzt für Besucher allgemein, weil wir festgestellt haben, es ist einfach zu gefährlich.
Da haben Sie vollkommen recht, das muss ich sagen. Wie viele Personen könnten jetzt dort zum Beispiel eine Feierlichkeit bei Ihnen absolvieren?
Also übernachten können mittlerweile fast um die 30 Personen in den verschiedenen Häusern. Und feiern selber haben wir ja den Marstall, das ehemalige Restaurant, da passen 120 rein.
Ja, das ist ja
schön. Wir haben den gelben fürs Pücklersaal, da passen 60 rein, die in der Orangerie passen 40 rein. Wir haben die Reitballerie drüben, in der Galerie passen bis, also war die Feuerwehr mit 700 Leuten schon drin, aber ich würde sagen, bis 300 Leute kann man noch feiern. Also es gibt ganz viele verschiedene Räume, die für verschiedene Größenordnungen genutzt werden können.
Haben Sie dann da einen Catering-Service oder wie wird das meistens?
Genau, also wir haben verschiedene Catering-Services, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Gäste können aber auch ihren eigenen Service schon mitbringen, weil wir haben selber eben keine Restauration mehr, die wir betreiben. Wir haben nur das Orangerie-Café, da gibt es jetzt nur Kaffee und Kuchen und so Kleinigkeiten, weil wir einfach kein Personal mehr finden. Jetzt.
Ja, das ist eben, das ist
überall schwieriger geworden.
Wenn man jetzt in einem kleinen Kreis, also ein kleines Diner wollt, wird dann ein Mise en Place dementsprechend gemacht mit Ihren Porzellan und Ihren Gläsern und Ihren Silber oder wie ist das da?
Das kann man machen Ja, wir haben also im Marstall haben wir selber ganz schönes Geschirr jetzt zum Beispiel für bis 130 Personen und man kann natürlich, also wir haben jetzt gar kein so schönes Geschirr, wir haben ein Wedgwood, das ist jetzt nicht besonders hübsch und leider fallen auch bei den Tassen überall die Henkel ab, weil alle so unsauber einräumen. Also mein Geschirr würde ich jetzt gar nicht unbedingt nehmen dafür, aber Aber das kann man, ja.
Ja. Also es sind ja schon wahnsinnig viele Fernsehaufnahmen bei Ihnen gedreht worden. Ne? Ich weiß das andere, da war das Schloss Hohenstein, ja. Das war immer so. Und welche Berühmtheiten waren jetzt zum Beispiel in Ihrem Schloss schon so?
Also wir hatten jetzt, wir hatten Charlotte Rampling da für ja. die ältere Generation, die mhm. hat ja mitgespielt. Dann hatten wir Alicia Vikander da, die mhm. den Oscar bekommen hat. Dann genau. hatten wir Errol Sander, mhm. der ja so ein bisschen Persona non grata war, weil er seine Frau gerade verlassen hat, was ich gelesen habe. Also es gibt, ja. dann gab es den Friedrich von Thun, der ja, hat schon gedreht. Ja, ja. Dann die Ruth Maria Kubitschek, ja, dann genau. gab es den Mathieu Carrière.
Ja.
Eine ganze Menge Leute
ganz
schon.
Toll, mit, ja. Jetzt muss ich mal wegen fragen, haben Sie auch so Ahnengalerie bei sich im Haus, so wie man oft einmal so im Schloss findet? Ne?
Ja, wir haben also gerade von der Süßkind-Familie, mhm. jetzt haben wir natürlich jetzt schon Gemälde von den Kindern vom Gottlieb Süßkind. Er hatte eben 6 Kinder, für die er 6 Schlösser gekauft hat. Da haben wir die Familienporträts. Wir haben dann auch von den Angeheirateten, wenn halt die Frauen geheiratet haben, haben die dann ihre Familienbildnisse von ihrer Familie wieder mitgebracht. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Tanten, Onkeln und Vorfahren, die jetzt hängen, aber die alle wirklich ausschließlich Süßkind sind. Also
ja,
jetzt nicht von den
ja,
anderen.
Ja, das ist schon klar. Ich habe, Sie haben ja ganz tolle Hunderasse mhm. und züchten. Mhm. Das sind, was sind das für Hunde?
Erdelterrier sind das.
Sind Erdelterrier, mhm.
Also ich habe den ersten, also ich war immer, ich bin ja so ein Stadtkind, ich komme aus mhm. München und mhm. war immer allergisch, hatte auch Heuschnupfen und war wirklich krank als Kind. Und dann hatte mein Mann, wie ich ihn kennengelernt habe, aber schon einen Foxel und einen Erdel mhm. und die habe ich gut vertragen. Und dann hat er mir ja. zur Verlobung mhm. tatsächlich einen Hund geschenkt. Das war toll, weil das habe ich mir gewünscht mein Leben lang. Mhm. Und das war dann der erste Hund. Und meine Kinder sagen heute noch, wenn meine Eltern mir mehr Hunde am Anfang gegeben hätten, hätte ich heute nicht 7. Ne? Aber hat sich halt so ergeben. Und dann habe ich mit den Erdels eigentlich weitergezüchtet. Ja, da war ich schön. Ganz lange eigentlich so wilder Züchter. Und wir haben nur für uns selber gezüchtet mhm. jetzt und für Freunde von uns. Und seit 2 Jahren bin ich eben auch in dem KFT, dem Club mhm. für Terrier, ordentlicher ja. Züchter und habe eben jetzt schon einen ersten ordentlichen Wurf gehabt mit Papieren und jetzt eben dieses Jahr hoffentlich den zweiten Wurf.
Na,
und dann haben wir 8 toll. Hunde, da muss ich kurz Pause mhm. machen, bis dann die beiden kleinen Mädels, die ich dann hoffe, also eine habe ich schon behalten vom letzten Jahr, eine möchte ich noch behalten aus diesem Jahr, dann wieder 4, 5 sind, damit ich dann wieder weiterzüchten. Also mhm. mehr als 8 kriege ich interfamiliär nicht durch, weil wir ja oft unterwegs sind und viel reisen.
Ja,
und dann ist es natürlich
vorstellen.
8 Hunde. Mein ja. Mann wird immer älter und älter und hat das auch im Rücken. Dann kann er gar keine 3 Hunde mehr alleine führen. Jetzt.
Ich arbeite ja so ab und zu mal wegen im Reiterhof drüben im Wald beim Herrn Schwarz. Ne? Mhm. Und da kamen dann oft Gäste und die haben ein Hunderl dabei gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sind jetzt da gleich 5 Gäste mit 5 Hunden? Ja, wir waren bei den Süßkinds und zwar zur Trüffelsuche. Mhm. Erzähl's doch da mal ein wenig was. Wie geht es vor sich?
Also mit den Hunden ist es halt so, man kommt halt von einem zum anderen. So ähnlich wie mit den Gartenbüchern. Wenn man so, mein Mann ist Gärtner, dann haben wir den Gartenbuchpreis gemacht, dann kam die Gartenbibliothek und so ist auch mit den Hunden. Wir haben die Hunde. Und dann schaut man natürlich, was gibt's. Und dann haben wir eben diesen Herrn Gold gefunden, der macht Trüffelseminare und das, er sagt eben auch, dass jeder Hund Trüffel finden kann und suchen kann und das ist eben für viele Hunde, die jetzt vielleicht ein bisschen hyperaktiv sind. Es gibt ja auch mittlerweile viele Hunde, die so ADHSler sind wie die Kinder, weil sie halt immer mehr als Kindersatz bei den Familien leben mittlerweile, dass man die beschäftigen muss, die Hunde. Und nicht jeder Hund hat so viel Platz wie bei uns, wo die einfach in den Garten gehen und dann ist da 26 Hektar zur Verfügung. Und deswegen bietet sich das an mit den Trüffelseminaren. Man kann dann eben wirklich so einen 2-Tages-Kurs machen und man selber lernt, wie Trüffel aussehen, wo sie überhaupt wachsen, in welchem Habitat sie sind. Und die Hunde lernen eben auch Trüffel zu suchen, was jetzt in Deutschland per se verboten ist. Man darf sie suchen, ja. aber nicht ausbuddeln.
Ja.
In Frankreich, in Italien, wenn sie unterwegs sind, dann dürfen die Hunde die auch ausbuddeln und dann kann man sie auch winterher gleich mit Nudeln essen zum Beispiel.
Mhm, das
und das
toll.
Kommt eben ganz gut. Und dann haben wir ja, eben nicht nur Trüffelseminare, ja. sondern wir haben auch ganz toll Gehölzpathologien, Spürhundeseminare. Das sind eben Hunde, die jetzt nicht Trüffel suchen, sondern ausgebildet werden in Käfer zum Beispiel für Bäume. Die suchen Schadkäfer oder Schädlinge insgesamt, die Bäume befallen. Und das sind eben Hunde, die dann auch ausgebildet werden für, man kann ja auch mittlerweile Krebs erkennen oder
ja,
Corona erkennen.
Ja,
und die suchen eben dann Schädlinge an Bäumen.
Mhm.
Das ist auch eine tolle Sache. Das geht mit der Uni Mainz zusammen. Und
na,
da haben eben ganz
ja
viele verschiedene Seminare für Hunde.
Ah, das ist schon, also das ist vielseitig. Das habe ich jetzt überhaupt noch nicht gehört. Ne? Das ist wunderbar. Ja, Sie sind ja schon sehr oft ausgezeichnet worden mit Preisen und geehrt worden und Auszeichnungen und alles. Welches waren jetzt Ihre höchsten Ehren?
Also ich denke mal, wir haben die Staatsmedaille für Umweltschutz bekommen 2023, mhm, glaube ich, im Oktober war das, mhm, vom Bayerischen Freistaat. Das war jetzt sicher mal die höchste Auszeichnung so. Mhm. Aber man freut sich natürlich auch, wenn man jetzt einfach in Gartennetzwerken ausgezeichnet wird, ja, und dann tatsächlich schönster Garten Hohenlohes wird oder schönster Garten Bayerns ausgezeichnet wird. Und wir machen ja sehr viel mit den Gartennetzwerken und ich bin ja auch jetzt seit einigen Jahren Präsidentin von der DGGL geworden. Da gibt es ja natürlich auch mal wieder Auszeichnungen für bestimmte Gartenteile. Mhm. Wenn halt jetzt, wir haben ja einen großen Staudengarten, wenn Besucher kommen und halt begeistert sind, dass wir dann 1000 Stauden da haben. Also ich denke, das ist gar nicht so sehr die Auszeichnung, sondern einfach die Anerkennung, die man bekommt jetzt. Ja. Ja. Also wir haben auch mal eine Wiesenmeisterschaft gewonnen für besonders schöne Wiesen, die wir hatten. Und ich denke, die Anerkennung, die man für bestimmte Parkteile bekommt, die man entwickelt hat, das macht einfach die Freude dann.
Ja. Also das ist schon, ja, sie sind ja dann auch in den Great Gardens of the World.
Genau,
ne?
Zum Beispiel.
Also das ist schon, ja, man kann da bei ihnen ganz interessante und sinnvolle Geschenke erstehen. Mhm. Da kann man, glaube ich, einen Baum kaufen oder Wiesenfläche. Wie genau. Geht das alles ein wenig vor sich?
Also man kann einfach, wir hatten eben schon mehrmals Gäste da, die gesagt haben, oh, sie wollen jetzt irgendwie im Kind zur Geburt was schenken, was Schönes. Sie haben aber keinen Garten, der groß genug ist, dass jetzt zum Beispiel eine Eiche dann auch wirklich groß werden und da bleiben kann. Und dann kommen diese Gäste eben zu uns und sagen, sie wollen gerne einen Baum kaufen oder sie wollen einen von unseren Bäumen haben. Dann kriegt er so eine Plakette drumherum und man kann dann so ein bisschen was bezahlen dafür, dass man sich beteiligt an den Kosten. Man kann aber auch einen ganz neuen Baum pflanzen jetzt. Und das ist eine schöne Sache. Oder man kann eben auch, ich denke, man kompensiert immer, also die neue Generation ist so ein bisschen verrückt mit Fliegen und Kompensation und CO2 und sowas. Und dann kann man natürlich auch sagen, man schenkt jetzt mal nicht irgendwelche Geschenke, die dann weggeworfen werden, sondern man sagt halt, man kauft zum Beispiel Blumenwiesensamen, der ist sehr teuer. Wenn der sortenrein und artengerecht jetzt für die Region ist, in der wir hier sind, dann kostet so ein Kilo gleich mal 200 Euro. Ja. Und dann kann man sagen, man legt einfach eine Wiese an und dann kann man da kommen und die Wiese immer anschauen. Und ich glaube, das ist ein ganz sinnvolles Geschenk, also sinnvoller als irgendwas anderes.
So. Was ich sagen, also das muss ich sagen, das ist unwahrscheinlich interessant, dass man das machen kann. Mhm. Also das finde ich ganz toll.
Und das muss man fast als Privater machen, weil ich ärgere mich jedes Mal, wenn man an der Autobahn München die A9 fährt, ist, dann haben sie wieder die gesamte Autobahnbegrünung, die da war, einfach abgeholzt. Mhm. Die ganzen Bäume, die da waren, sind wieder ratzeputz weg. Und wir waren eben in 2019 zum Beispiel in Peking auf einer internationalen Gartenshow. Und man glaubt ja gar nicht, wo man als Gärtner eben so rumkommt dann eigentlich. Und da habe ich noch nie so viele Bäume gepflanzt gesehen neben den Autobahnen. Die hatten 40 Reihen Bäume neben der Autobahn gepflanzt. Ja? Und die machen es uns vor. Und wir in Deutschland hier, wir nieten alle Bäume um. Nur weil es dann vielleicht mal zu nah an der Straße ist oder weil es Pflegeaufwand bedeutet. Mhm. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und deswegen denke ich, muss man da als Privater dann auch so ein bisschen was initiieren.
Ja, doch schön. Ja, man sagt, man kann auch bei Ihnen im Botanischen Garten Volontärjahr machen, ne? Oder Praktikum oder sowas. Ne?
Also wir haben ganz viele Praktikanten, die aus Triesdorf kommen oder aus Weinstephan, die jetzt tatsächlich das auch studieren. Mhm. Aber wir haben auch mittlerweile viele Leute, die einfach kommen und sagen, oh, ich möchte gerne mal im Garten arbeiten. So. Und in England ist es ja auch gang und gäbe eigentlich im National Trust. Da kann man ja auch, wenn man an der Kasse sitzt, dann gibt es ganz viele alte Leute und dann sagt man so, boah, müssen Sie noch arbeiten? Hier sagt er, nein, ich mache das hier ehrenamtlich. Ja, ehrenamtlich, also ich sitze hier, weil ich den Garten wichtig finde, weil ich gerne unter Leute kommen möchte, ich möchte reden, ich möchte was machen, ich möchte mich betätigen. Und ich sage auch schon seit Jahren bei Führungen immer, also ich trete gern vom Rosenberg im Quartal ab und dann ist das das eigene Rosenbeet und dann kann man sich drum kümmern und schneiden und jäten und pflanzen, finde ich ganz toll, also wenn man sich beschäftigt.
Ich finde es wunderbar. Ja, es gibt ja auch ein Highlight, ich glaube heuer, ne? Das ist glaube ich der 250. Geburtstag von der Lucy Fürstin-Bückler. Mhm. Die war ja 15 Jahre, glaube ich, in Dennenlohe. Und sie und ihr Mann, die waren sehr verbunden mit Gartenanlagen und vertraut. Und was ist da wegen zu erwarten heuer? Was wird da geboten wohl?
Also zur Geschichte erstmal von Lucy. Sie war ja eine geborene Hartberg und war mit ihrem Vater, der Minister hier für den Markgraf war, hier in Ansbach. Und dann hat sie hier den Pappenheim kennengelernt und hat den geheiratet. Und das Interessante ist, dass meine Schwiegermutter war die letzte Gräfin zu Pappenheim, die sie eigentlich gab.
Ja.
Genau. Und dann kam also Lucy als Gräfin Pappenheim schon hierher, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hatte, weil der gemeinsame Sohn gestorben war. Und dann lebte sie 15 Jahre hier und hat dann eben hier unter anderem nicht nur wohl eine heiße Liebesaffäre mit dem Bernard Dott gehabt, haben wir gerade erfahren jetzt, der ja als Marschall von Napoleon hier in Ansbach war. Und 1806 war der jeden Tag zu Dennenlohe, jeden Tag zu Besuch und hatte wohl eine heiße Affäre und auch eine lebenslange lange Freundschaft mit ihr und wurde ja später König dann von Schweden und Norwegen. Genau. Und sie hat dann aber nachher hier vermutlich im Wald beim Ausritt den Fürsten Pückler kennengelernt und hat den dann geheiratet. Der hat überlegt, ob er die Tochter, die wesentlich jünger war, aber nicht so viel Geld hatte wie sie, oder die Mutter heiratet, wurde aber damit Lucie tatsächlich glücklicher, weil seine Mutter relativ früh mit dem Reitlehrer durchgebrannt ist, jetzt würde ich mal sagen. Und er ist mutterlos aufgewachsen jetzt. Es gibt gerade ein ganz neues, nettes Buch jetzt über Lucie, ist gerade neu rausgekommen, jetzt sehr interessant zu lesen, auch wo eben mal ihre Seite betrachtet wird. Weil es gibt ja viel über den Fürsten Pückler, weil er so ein großer Gartenarchitekt war, aber über sie gab es wenig. Und im Zuge dessen, dass eben jetzt dieses 250-jährige Jubiläum war, macht eben auch das Schloss Branitz und die Elke Pückler, eine gute Freundin von mir ist, eine ganze Menge Forschung und haben eben auch dieses Buch rausgebracht. Und das ist sehr interessant eben. Und deswegen hat sie eben bei uns gelebt. Und deswegen machen wir auch ein paar Veranstaltungen, wo wir einfach jetzt so aus ihrem Leben erzählen. Und ich bin immer ganz traurig, wenn ich auf der Terrasse sitze. Bei mir kommt kein fescher Adjutant angeritten jetzt. Also irgendwie ist das Leben mit der Lue langweiliger geworden jetzt.
Also Frau Baronin, Ihr Mann ist doch ein ganz gut aussehender.
Ja, ja, aber jetzt, also ein Adjutant würde ich jetzt nicht von der Terrasse stoßen jetzt. Nein. Man muss ja auch sehen, es war ja damals.
Herrlich, ich liebe sowas.
Ja, ich glaube, es war halt damals schon viel aufregender, wenn man sieht, also da kamen halt in den Lur viel auch noch aufregend, nicht nur Filmstars wie heute, sondern aufregendere Menschen vorbei. Also da war, also wir wissen, dass Goethe vermutlich da war, weil er mit dem Grafen Fries gut befreundet war. Der Graf Fries hat, also Goethe hat ihm auch die mehrere Symphonien gewidmet, die er geschrieben hat. Es kam da eben die Luise von Preußen, die ja damals so ein Shootingstar war, wie jetzt wahrscheinlich Diana damals in England. Die kam vorbei, weil sie mit Lucie gut befreundet war. Und also eine ganze Reihe von interessanten Leute gingen ein und aus und haben dann dort auch in den gleichen Stühlen vermutlich, weil wir haben alte Schinkestühle, die waren damals modern, saßen die auch auf der Terrasse. Und denke ich mir heute, oh, jetzt sitze ich auf der Terrasse, irgendwie abgearbeitet mit Jeans und Turnschuhen. Und damals saß er bei einer Dotte auf der Terrasse jetzt.
Ah, ich könnte mich amüsieren. Das gefällt mir. Sowas mache ich natürlich gerne. Das haben sie wunderbar gesagt. Ja, also zum Schluss möchte ich noch einmal ein Besucherstatement vorlesen. Also, und zwar folgendes. Die größte Überraschung waren die sich ins Unendliche ausdehnenden, reich blühenden, philosophischen und inspirationsreichen Parkanlagen. Das hatte ich nicht geahnt, dass hier ein Rhododendronwald, dort eine Rosenlandschaft erblüht, uralte Bäume Schatten über Wege und Skulpturen werfen, ein Monopterus winkt, eine rote, runde Tür zum japanischen Paradies führt und ein botanischer Garten mit noch nie gesehenen Pflanzen zum Rätselraten einlädt. Eine rote japanische Brücke über Ahornbüsche lenkt. Wenn Lucie Pückler dies gewusst hätte, sie hätte den Lohe nie verlassen. Überhaupt muss es verwundern, dass sie das schöne Schloss mit seinen eleganten Repräsentativen, mit Fresken und Stuckolustro im Stil Pompeis verzierten Wänden überhaupt verließ, um in die Sandwüste der kalten östlichen Provinzen zu ziehen. Das wundert uns auch. Also jetzt gehen es alle einmal nach Denelo. Das ist ein einmaliges Erlebnis und es ist ja alles in dem Seengebiet, im Frankischen Seenland und in der Region Hesselberg. Und Sie werden es nicht bereuen, Sie werden ein Kleinod finden und prachtvolle Gartenanlagen. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei der Frau Baronin von Süßkind, die mit unermüdlichem Eifer das alles bewältigt und gerne mal einen Galat an ihr Balkon.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dieses nette, lustige Interview mit Ihnen führen konnte. Und habe mich sehr gefreut jetzt.
Ja, herzlichen Dank.
Danke dir.
So, und das war's wieder. Und jetzt kommt die Abschlussmusik und da ist sie schon. Und das war Magers Pralle Plaudertasche, heute mit der Baronin Süßkind aus den Lohe. Und wenn Sie einen Podcast von Mager abonnieren wollen, dann machen Sie das im Anschluss an die Musik. Da kommt ein Button, einfach draufdrücken und dann haben Sie immer den neuesten Podcast von Magers Pralle Plaudertasche. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.